Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese uns den Predigttext aus Römer 8, die Verse 18 bis 25, und wir stehen noch einmal dazu auf. Und das schreibt der Apostel Paulus, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort. Und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, ich brauche jetzt erstmal, sagt mancher, einen Kaffee. Schmeckt dir der Kaffee, den du trinkst? Antwort, nicht die Bohne. Herr Doktor, ich habe beim Kaffeetrinken immer heftige Schmerzen im rechten Auge. Der Arzt, nehmen Sie vor dem Trinken den Löffel aus der Tasse. Und der Ober bringt einer hübschen Besucherin eine Tasse Kaffee und versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Er sagt, es sieht ein bisschen nach Regen aus, oder? Und die Besucherin, ja, aber es könnte auch Kaffee sein, wenn man genau hinschaut. Kaffee, das ist so eine Sache, das Lieblingsfitnessgerät manches Zeitgenossen ist die Kaffeemaschine. Wer von euch hat eine Kaffeemaschine? Und was machst du so? Fragt einer einen anderen. Ich studiere Jura. Jetzt die Frage, ob ihr euch bei Kaffeemaschinen auskennt. Was machst du so? Ich studiere Jura. Kaffeemaschinen also. Interessant. Das größte Mitleid verdienen Spiegel und Kaffeemaschinen. Jeden Morgen blicken sie in dasselbe unfassbare Elend. Ich habe bei einem Hausbesuch einmal einen kalten Kaffee angeboten bekommen, aus Versehen. Und ich komme ja nicht zurecht mit Kaffeemaschinen. In Hotels zum Beispiel stehe ich leicht nach vorne gebückt davor und finde einfach nicht die richtige Tasse. Wenn ich auf Cappuccino drücke, nehme ich die zu kleine Tasse. Drücke ich auf Mokka, habe ich den großen Pott hingestellt. Hinter mir greift eine Hand vorsichtig über meine Schulter und fragt, kann ich Ihnen behilflich sein? Ich sehne mich nach einem guten Kaffee. Das ist das Naheliegende. Und wenn wir ehrlich sind, die großen Perspektiven, die wir eigentlich bräuchten, haben wir auch jetzt am Kirchenjahresende nicht wirklich. Wir wünschen uns zwar, dass wir unsere Ziele erreichen. Wir erwarten auch, dass unsere Hoffnung sich erfüllt. Wir hoffen, dass unser Optimismus berechtigt ist und nicht nur fehlende Information ist. Wir warten auch ein Stück weit auf den Himmel in der Weise, dass wir uns wünschen, dass alles einmal gut ausgeht. Und wir spüren, dass wir uns das selbst nicht bescheinigen können. Wenn es heute auch um den Himmel geht, wo wir beten dürfen, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das sollte man ernsthaft erwägen, auch dieses Kindergebet, für Große ist es geeignet. Wenn wir um den Himmel heute uns Gedanken machen, dann müssen wir wissen, er ist nicht eine Ortsbezeichnung, sondern ein Gottessynonym. Himmel ist gleichbedeutend mit Gott selbst. Und ganz tief drin, vielleicht auch verschüttet, unter der oberflächlichen Sehnsucht nach einem guten Kaffee, ist sie auch in uns, die große Sehnsucht, dass alles einmal gut ausgeht. Aber jetzt gerade stecken wir mittendrin in Angst. Wir leben in gefährlichen und unsicheren Zeiten. Und wenn wir einmal genau hinschauen, dann stellen wir fest, auch dass jetzt alles teurer wird, hat zu tun mit unserer Angst. Es ist zunächst etwas Psychologisches. Wir spüren, es könnte etwas Schlimmes passieren und werden defensiv. Plötzlich verknappen wir unsere Waren, weil wir sie hamstern. Aber was knapp geworden ist, verteuert sich, weil es ein begehrtes Gut ist. Wir sind selbst ein Stück weit verantwortlich für die Inflation und für die Angst, die dahinter steht. Heute am Toten- oder Ewigkeitssonntag geht es mir um vier Dinge. Zunächst darum, worauf wir warten. Worauf wartest du eigentlich? Worauf warte ich? Wie weit ist mein Horizont für mein Warten gesteckt und gezogen? Was glaube ich von der Zukunft? Dass ich sie erobern muss oder dass sie mir zufällt? Wie geht es mir in dem, was die Psychologen nennen, Diesseitsfalle? Wir sind gefangen im Gegenwärtigen. Und wir spüren doch gleichzeitig, dass die Zeit sich nicht dauernd weiter im Kreis drehen kann. Und die Bibeltexte an der Stelle sind auch sehr eindeutig. Sie haben kein kreisförmiges Zeitverständnis, dass jedes Ende gleichzeitig auch wieder ein neuer Anfang ist, sondern die Bibeltexte haben ein lineares Zeitverständnis. Wir gehen auf etwas unweigerlich zu. Und das, worauf wir zugehen, als glaubende Menschen, ist die Wiederkunft Christi. Ich lese zwei Bibelstellen dazu, Titus 2,13. Wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Wir bekennen es auch nachher noch im Glaubensbekenntnis. Aber sind uns der Tragweite dieser Perspektive oft nicht bewusst. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und die zweite Stelle aus Hebräer 13, 14, und ich weiß nicht, ob wir das übernehmen und unterschreiben können, denn wir haben hier bei uns in Radstadt, im Enzbogengau, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Die Bibel mutet uns zu, unsere Existenz als Zeltexistenz zu begreifen. Wir bauen auf und schlagen ab. Wir sind auf der Durchreise. Wir sind hier nicht zu Hause. Aber wenn ich das begriffen habe, kann das auch etwas sehr Positives für mein Leben sein, wenn ich weiß, ich gehe auf ein großes Ziel zu, gehe ich anders durch das Leben, nämlich getragen statt getrieben. Alle anderen sind dadurch getrieben, ihr Zeitmaß zu überfordern, weil sie nur eine begrenzte Zeit für sich zur Verfügung fühlen. Und deswegen haben sie den Stress, weil sie ständig in der Angst leben, etwas zu verpassen. Wenn ich weiß, ich bin auf dem Weg zur ewigen Heimat im Himmel, bei Gott in der Ewigkeit, dann bin ich nicht mehr getrieben. Dann darf ich getragen mich fühlen. Und dann darf ich wissen, es kommt nicht ein Ende mit Schrecken oder es kommt Schrecken ohne Ende. Nein, es kommt das Ende der Schrecken mit dem wiederkommenden Christus. Und wir gehen, ich sage das öfter auch im Advent, wir gehen nicht weiß Gott wohin, sondern Gott weiß wohin. Und ich rufe uns zu, du brauchst für dein Leben eine Perspektive, die sich lohnt. Wie weit kannst du vorausdenken? Wie weit willst du vorausdenken? Die Bibeltexte laden uns ein, einen weiten Horizont zu haben. Und in der Bibel heißt dieser weite Horizont der größte aller Horizonte, Reich Gottes. Und schon Jesus hat aber Zeichen gesetzt, dass dieses Reich Gottes nicht irgendwann am Sankt-Nimmerleins-Tag erst kommt, sondern dass es bereits angebrochen ist in den Zeichen, die Jesus während seiner Tätigkeit getan hat. Ich lese euch ein solches Zeichen aus Lukas 7. Als Jesus aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus. Das ist immer wieder auch unsere Situation. Siehe, da trug man einen Toten heraus. Wieder ist einer gestorben. Wieder sind viele gestorben im Krieg in der Ukraine. Der Tod ist eine Wirklichkeit, die uns immer mehr anspringt. Siehe, da trug man einen Toten heraus. Und dann die Tragik vieler Todesfälle, auch heute hier in dieser Geschichte, der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe, und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Das ist etwas vom Furchtbarsten, wenn Eltern ihre Kinder überleben. Und dann noch eine Witwe, deren Altersversorgung mit dem Tod des Sohnes auch gestorben war. Aber jetzt Jesus, und er bringt das Reich Gottes und er öffnet den Horizont, reißt ihn auf, damit auch wir hinüberschauen. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Es hat ihn erbarmt. Und er sprach zu ihr, weine nicht. Das ist das ganze Evangelium. Gott findet sich nicht ab mit der Kraftwirkung des Todes, sondern er tritt ihr in Jesus Christus entgegen. Das Sterben gehört nicht, wie wir uns manchmal beruhigend meinen, vorsagen zu müssen. Das Sterben gehört nicht zum Leben, jedenfalls nicht im ursprünglichen Plan Gottes. Er will immer das Leben. Und darum heißt es dann auch hier und trat hinzu. Und berührte den Sarg. Und die Träger blieben stehen. Also das habe ich noch nie erlebt, dass ein Begräbnis abgebrochen wurde. Wenn man etwas durchziehen kann und durchziehen muss, dann ja wohl ein Begräbnis. Und Jesus stört den Abschied. Trat hinzu, berührte den Sarg und die Träger blieben stehen und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Steh auf. Und jetzt in aller Kürze, ohne ein großes Brimborium drum zu machen, wie wenn es das Selbstverständlichste der Welt wäre. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihm seine Mutter. Er fing an zu reden. Das ist eine Lebensäußerung, die Kommunikation. Er ist wieder dabei. Und Jesus schenkte ihn seiner Mutter wieder. Wir fragen uns ja in unseren Leitsituationen oder bei unseren Abschieden, wie lange müssen wir noch weinen? Das ist eine gute Frage zum Totensonntag. Wie lange müssen wir noch weinen? Und dann ist die Antwort, bis er kommt und sein Wort sagt, steh auf. Nur zwei Worte. Und im letzten Buch der Bibel heißt es, Gott wird einmal abwischen alle Tränen. Das Weinen wird ein Ende haben. Worauf warten wir? Haben wir diesen weiten Horizont? Jetzt ist die letzte Zeit vor der Wiederkunft Christi immer auch eine Krisenzeit. Und dann die Frage dazu, mein zweiter Punkt, womit wir uns wappnen, worauf wir warten, womit wir uns wappnen in diesen Zeiten. Wir wappnen uns mit Wachen und Beten gegen die zunehmende Finsternis. Und wofür wappnen wir uns? Auch das sollten wir am Ende des Kirchenjahres nicht vergessen. Wir wappnen uns dafür, dass wir uns einmal auch verantworten müssen vor Gott, dass wir Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben. Gott nimmt uns so ernst, aber sein Gericht will uns nicht hinrichten, sondern will uns als Botschaft heute hier aufrichten, dass wir begreifen, wir werden einmal nicht mehr Frager sein, warum, sondern Gefragte sein, was hast du mit deinem Leben gemacht, denn das Leben verantwortet sich nicht vor uns. Wir haben uns vor ihm zu verantworten. Für Bibelleser eingestreut, gibt zwei Gerichte in der Bibel. Das erste ist das sogenannte Lohngericht. Von dem heißt es, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und da wird geschaut, was habe ich denn so zusammengelebt in meiner Lebenszeit. Und was davon kann eingebaut werden in die ewige Welt Gottes, in die Ewigkeit im Himmel? Was hat Bestand? Und das wird aussortiert. Da geht es nicht um mich, sondern um meine Taten. Das andere ist das Throngericht. Und das Throngericht schaut, wer überhaupt im Buch des Lebens steht. Und der kommt in den Himmel. Aber das darf für uns klar sein, so dass wir in dieses Gericht, wenn wir die Klarheit uns verschafft haben, nicht kommen werden. Wer mein Wort hört und glaubt an mich, der kommt nicht in das Gericht, heißt es bei Johannes. Der kommt nicht in das Gericht, in dieses Gericht, in das Throngericht, sondern ist bereits vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Womit wir uns wappnen? Auch mit dem Bibelwort, damit wir orientiert sind. Mich hat letzte Woche in der Bibellese einmal ein Wort aus dem Propheten Jeremia sehr angesprochen, weil es mich selbst betrifft. Was tun wir mit dem Buch, durch das wir orientiert sein sollen? Damit wir wissen, wo es lang geht in diesen gefährlichen letzten Zeiten. Und Gott wirft uns vor, auch mir. Wie könnt ihr sagen, wir sind weise und haben das Gesetz des Herrn bei uns? Ist doch lauter Lüge, was die Schreiber daraus machen. Ich bin der Schreiber. Die Weisen müssen zu Schanden werden, erschreckt und gefangen werden. Denn was können sie Weises lehren, wenn sie des Herrn Wort verwerfen? Das hat Folgen, wenn man des Herrn Wort verwirft. Man kennt sich nicht mehr aus. Und darum ist einer der Sprüche zum Totensonntag auch der, Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber mein Wort nicht. Womit wir uns wappnen? Mit dem Wort Gottes und mit Gebet. Da gibt es ja das Wecklied, das auch immer wieder gespielt wird am Ende des Kirchenjahres. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Der Morgen ist unsere Zeit. Der Morgen ist unser Thema. Nicht das Schlafen, das Sterben, das Wegdämmern und nichts mitkriegen, das Unorientiertsein in der Finsternis. Wir wappnen uns mit Gottes Wort und Gebet. Und du brauchst für den Himmel, und jetzt sage ich es in der Diktion der heutigen Schriftlesung, du brauchst für den Himmel eine Lampe, die auch brennt, wie die klugen Jungfrauen das hatten. Da gab es allerdings auch die Törichten, und bei denen war der Ofen aus. Sie wurden alle abgeholt vom Bräutigam zu seiner Hochzeitsfeier. Interessanterweise ist mir aufgefallen, beginnt diese Fete um 12 Uhr, mitten in der Nacht. Dagegen ist das Vorglühen der jungen Leute heute gar nichts. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Und dann dieses Gleichnis, das die Reinhild uns gelesen hat, dass eigentlich nur dieses uns jetzt zuruft. Gieß einen auf die Lampe und benutze für das Christsein beide Hände. Die törichten Jungfrauen dachten, mit links machen wir das. Wir haben ja eine Lampe. Aber sie haben die Zeit nicht eingerechnet, in der sie ausgehen kann, die Lampe. Sie hatten keinen Vorrat, sie hatten keinen lebendigen Glauben, als es darauf ankam. Gieß einen auf die Lampe und benutze für dein Christsein beide Hände. Zeige ganzen Einsatz. Damit wappnen wir uns. Und ein drittes, wohin wir wandern. Jetzt sage ich es ganz nüchtern, ernst und trocken. Wir wandern alle auf dem Friedhof, unter einen Grabstein. Auch das ist Realität und Wirklichkeit. Auf dem Grabstein eines Mathematikers soll er mal gestanden haben, er hat sich verrechnet. Verrechnet vielleicht dadurch, dass er die Perspektive der Ewigkeit und dieses Ende, diese Grenze seines eigenen Lebens, die Begrenztheit seiner Existenz nicht wahrhaben wollte. Wohin wir wandern, wir werden dem Tod weichen. Und weil das manche wissen, verdrängen sie Tod und Sterben, verkennen es als etwas Normales oder als etwas Seligmachendes, etwas, was sogar notwendig zu sein scheint, und vergessen sich darauf vorzubereiten. Wohin wir wandern? Zum Sterben. Es geht vorwärts mit uns, ja. Aber es geht auch abwärts mit uns. Es geht staubwärts mit uns. Geht es auch heimwärts mit uns? Ihr Lieben, es ist nicht so wichtig, wann ich sterben muss, sondern wohin ich sterben darf. Ob ich einmal, wenn es mit mir zu Ende geht, ins Bodenlose stürze oder in die starken Hände des lebendigen Gottes fallen, der in Jesus Christus den Tod besiegt hat. Wohin wir wandern? Du brauchst für dein Sterben ein Wohin, das dich fängt. Paulus hat es offensichtlich gefunden, als er schrieb, darum werden wir nicht müde, 2. Korinther 4, 16, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, das kann und darf ich als Glaubender akzeptieren, denn so wird doch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, das ist eine vage, schwierige, schwer nachvollziehbare Behauptung, dass unsere Trübsal zeitlich und leicht ist, ja, aber auch nur im Vergleich mit etwas anderem, nämlich mit dem Blick in die Ewigkeit. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Habe ich diese Perspektive? Im 2. Korinther 5, Vers 1 heißt es bei Paulus wieder: Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben, der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir von dem Herrn. Das ist nicht nur vorteilhaft, dass ich noch leben muss. Ich darf mich sogar freuen aufs Sterben. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein. Wo? Wo daheim? Bei dem Herrn. Was tun wir dabei? Was tun wir in der Zwischenzeit? Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm, unserem Gott, wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Und weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, drehen wir uns nicht länger um uns selber, sagt Paulus, sondern suchen wir Menschen zu gewinnen. Wenn ich die Perspektive des Himmels und der Ewigkeit entdeckt habe, will ich, dass auch anderen sie eröffnet wird. Und dann weiß ich, was ich zu tun habe. Suchen wir Menschen zu gewinnen. Mein letzter Punkt, wo wir wohnen. Ich bin ja selbst zurzeit auf Wohnungssuche. Und das ist gar nicht so einfach, habe ich jetzt gemerkt, einen ordentlichen Alterssitz zu finden. Ich tröste mich mit Johannes 14, wo Jesus sagt: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Nicht nur in ImmoScout im Internet. Und wenn man sie dann haben will, sind sie bereits weg. Das ist hier anders. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist wieder diese Perspektive, die man sich selbst nicht geben kann. Will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 betet Jesus zu seinem Vater. Und wenn er betet, dann wohl sicher erhörlich. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Wenn wir dieses Ziel einmal erreichen dürfen, werden wir uns wundern. Und das Lied singen, das wird ein Staunen geben. Ein Staunen auch darüber, wer da alles auch ist und wer da alles nicht ist. Ein Staunen geben aber auch, weil wir Jesus sehen werden, wie er ist, weil wir seine Herrlichkeit schauen werden und weil wir dann die Vollendung haben. Und du brauchst für deine Zukunft eine Zusage, die fix gilt. Hast du so ein Wort? Ich lese es aus Offenbarung 21. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ich schließe mit dem letzten Punkt, was wir wissen. Was dürfen wir jetzt wissen? Wir dürfen eines wissen, auch wenn wir den Krieg in der Ukraine bedenken, die Herren dieser Welt werden gehen, früher oder später. Vor allem die bösen Herren dieser Welt werden gehen, denn unser Herr kommt. Und wenn wir jetzt darauf auch warten, wenn wir uns dafür wappnen, wenn wir dahin wandern, wenn wir wissen, wo wir wohnen dürfen, was tun wir dann jetzt? Du brauchst für deine Gegenwart heute, für die jetzt kommende Woche, nicht irgendwelche besonderen Erfahrungen und Erlebnisse, sondern die Bibel sagt, schlicht einen Dienst, der was wirkt. Du brauchst für deine Gegenwart einen Dienst, der was wirkt. Das ist dann die Antwort auf die Frage, wem wir uns jetzt weihen zum Schluss, was wir uns jetzt widmen. Wir weihen uns dem einen Herrn und wir widmen uns dem Dienst für ihn. Lukas 12, 42. Der Herr aber sprach, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wenn ich ausgebe, was ich empfangen habe, wenn ich andere versorge und nähre, wenn ich Leuten um mich herum das gebe, was sie brauchen und was ihnen zusteht, du brauchst für deine Gegenwart einen Dienst, der was wirkt. Lasst uns am Ende dieses Kirchenjahres und am Übergang hin zum neuen Kirchenjahr, das beginnt mit dem Advent, wissen, worauf wir warten, wohin wir wandern, wie wir uns wappnen, wo wir wohnen und was wir wissen. Barmherziger Gott und Vater, danke für dein gutes Wort, das uns orientiert und das uns ermutigt, ganz neu wieder zu dir zu kommen, um den rechten Blick zu haben für diese Zeit, für die Zukunft, für uns selbst, für dich und für das, was kommt. Danke, dass wir nicht hilflos umherdriften müssen, sondern klare Schritte mit dir auch durch diese ungewissen Zeiten gehen können. Wir danken dir für den Horizont deines Reiches und der Herrlichkeit, der Ewigkeit und dass wir dich einmal sehen dürfen. Du siehst dieses Sehnen in unserem Innersten. Danke, dass du es einmal in der Vollendung stillen wirst. Amen. Als Antwort auf das Gehörte sprechen wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis.